So, das nächste Buch, das stelle ich Ihnen mal mit zwei O-Tönen vorab vor. 1.6.1980 haben wir in der letzten Sendung gelernt, ist der ZDF-Videotext seinerzeit offiziell online gegangen. Und einer der, ja, ich sag mal, Pioniere des Videotexts im deutschen Fernsehen ist folgender Herr.
Die Videotext-Begleitforschung hat bei den bisherigen Befragungen von Videotext-Nutzern herausgefunden, dass Nachrichten, die Programmerläuterungen, Warentests, die Wetterinformationen und der Sport ganz oben an in der Gunst der Zuschauer stehen. Und wer Videotext nutzt, der ist sehr zufrieden damit, der fühlt sich besser informiert als zuvor ohne den Fernsehtext.
Alexander Kulpok ist das. So, jetzt verknüpfe ich diesen Originalton mit einem Ton, den ich zufälligerweise auf meinen Festplatten gefunden habe, den ich aber ganz witzig fand.
Hier ist der Sender Freies Berlin. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wegen starkstromtechnischer Arbeiten kann es gelegentlich auf den Ultrakurzwellen zu Programmunterbrechungen kommen. Wir danken für Ihr Verständnis.
Das war, glaube ich, Günter Wiatrek. Ich weiß nicht, wann ich diesen O-Ton bei mir gespeichert habe und an welcher Zeit er ist. Was man allerdings weiß, ist, dass der 1. Juni 1954 der Gründungstag, nicht der Gründungstag, aber der erste Sendetag des Senders Freies Berlin war. Und jetzt schließt sich der Kreis zu eben gehörten Alexander Kulpok. Er hat ein Buch herausgebracht, das heißt SFB, Mon Amour, die Geschichte des Senders Freies Berlin 1954 bis 2003. Er ging ja dann mit dem ORB im RBB auf. Und Jürgen M. Edelmann konnte Alexander Kulpok interviewen zu seinem Buch. Das Interview ist länger, als es jetzt in die Sendung passt. Deswegen appelliere ich, hören Sie auch gern den Podcast, wenn Sie mehr zur Geschichte des Senders Freies Berlin hören wollen.
Alexander Kulpok, Jahrgang 1938, Urgestein des Senders Freies Berlin, seit 1954 Jugendreporter und in den 60er Jahren festangestellter Redakteur und Personalratsvorsitzender in diversen Rollen. Vielleicht ergänzen Sie einfach, was Sie noch alles waren im Sender Freies Berlin.
Ich habe im SFB vor allen Dingen eigentlich die einzige veritable Gemeinschaftseinrichtung von ARD und ZDF, die der Sender Freies Berlin jemals hatte, von 1980 bis zum Jahr 2000, 20 Jahre lang, nämlich die ARD-ZDF-Videotextzentrale leiten dürfen und war in dem Zusammenhang dann auch nicht unwichtig, auch für den SFB und sein Image, der Textkoordinator der Europäischen Rundfunkunion in Genf, war auch nebenher für ein Dreivierteljahr etwa, 87, 88, Leiter des Vorabendprogramms im Fernsehen, also Abendschau, Telejournal und ähnliche Sendungen. Und natürlich davor im SFB-Fernsehen Moderator, Reporter, Redakteur, Kommentator und im Hörfunk in ganz ähnlichen Rollen bis hin zu so historischen Ereignissen wie Kennedy-Besuch 1963, Queen-Besuch 1965, aber dann auch Fernsehen, Carter-Besuch in den 80er Jahren.
Gehen wir nochmal auf die Geschichte des Senders Freies Berlin ein. Er ist 1954 gegründet, anders als der RIAS Berlin, der schon kurz nach dem Kriege hier in Berlin gegründet wurde. Was waren die Beweggründe?
Es war ja so, dass die Politik in Berlin-West unbedingt, das war eigentlich eher eine Frage der Eitelkeit, einen öffentlich-rechtlichen Sender haben wollte. Und das haben viele, nicht nur die Westalliierten am Anfang, gar nicht so gern gesehen. Denn mit der Gründung des Senders Freies Berlin wurde der damalige Nordwestdeutsche Rundfunk, der ein Studio in Berlin hatte, zerschlagen. Aus ihm wurde der Westdeutsche und der Norddeutsche Rundfunk, das NDR-Studio am Heidelberger Platz 54, wurde also die erste Heimstätte des SFB mit vielen Anläufen. Die Alliierten haben die erste Fassung eines Gesetzes abgelehnt. Aber dann am 1. Juni 1954 konnte der Rundfunkpionier Alfred Braun die Eröffnungsansage früh um 5 machen. Alles noch vom Heidelberger Platz, wo heute der wissenschaftliche Springer Verlag sitzt. Und die Sowjets hielten nach wie vor das Haus des Rundfunks an der Masurenallee besetzt, haben es dann 56 freigegeben, aber in einem Zustand, der dazu führt, dass erst Ende 57 der SFB-Hörfunk noch damals aus dem HDR senden und produzieren konnte.
Die Politik hat immer eine wichtige Rolle gespielt hier im Westteil der Stadt. Welchen Einfluss hatte sie eigentlich auch auf den Sender Freies Berlin?
Die besten Jahre des SFB, also sozusagen seine Glanzzeit, auf die ich mich auch in der Hauptsache beziehe, waren natürlich die Jahre vom Mauerbau bis zum Mauerfall. Mit dem 9. November 1989 war zugleich auch das Todesurteil für den SFB und den RIAS gesprochen. Die Politik hat insofern eine Rolle gespielt, als sie dafür gesorgt hat, dass von den vielen Förderungen, und das ist natürlich dann auch materiell gemeint, die West-Berlin zuteil wurden, besonders auch im kulturellen Bereich, der Sender Freies Berlin in großzügiger Weise profitiert hat. Der SFB war eben in den Zeiten des Kalten Krieges in der ARD eine 8%-Anstalt. Das heißt, die Großen, der WDR, der Bayerische Rundfunk, Norddeutsche Rundfunk, bestimmten in der ARD ja eigentlich das Geschehen. Aber durch eine besondere politische Lage war der SFB dazu berufen, geradezu als Schaufenster hinein in die DDR. Auch bei der Wiedervereinigung haben die Medien, hat das Fernsehen ja eine wesentliche Rolle gespielt, überhaupt beim Ende des Kalten Krieges in ganz Europa, war der SFB in der Lage, eine besondere Stellung einzunehmen, die sich etwa durch eine Gemeinschaftseinrichtung, wo dann auch noch beide Systeme, ARD und ZDF, sich etablierten und präsentierten, wie dem ARD-ZDF-Videotext, eine zusätzliche Bedeutung erhielt. Das heißt also, nicht im Sinne von Vorgaben, das habe ich nie erlebt, das haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des unter amerikanischer Aufsicht stehenden RIAS nie erlebt, nicht im Sinne von Vorgaben aufs Programm, aber im Sinne von positiver Einstellung, von Förderung, von Aufgeschlossenheit gegenüber all Projekten, mit denen du ankamst, im Bereich der politischen Berichterstattung, besonders im Bereich der Kultur natürlich, oder wenn es darum ging, Aufführungen aus den staatlichen Bühnen, Schiller- und Schlossparktheater, das war eine Glanznummer damals, zu übernehmen, finanziell überhaupt kein Problem. Dinge, wo heutzutage jeder sagen müsste, tja, wunderschöne Idee, grandios, kein Geld vorhanden, gab's nicht. So, das heißt, besonders die Intendanten Barsich und Haus haben daraus ja schöne Pillen gedreht und der SFB passte eben in diesen Jahren des Kalten Krieges wunderbar so als Kulturleuchtturm hier umzingelt und meinetwegen auch eingemauert von der DDR, wir haben es nie so empfunden, in dieses Bild der Ost-West-Auseinandersetzung.
Zahlreiche Intendanten hatte der SFB, es waren alles Männer. Was sagt Ihnen der Begriff des Intendantenkegelns noch? Viele Intendanten werden ja auch in dem Buch erwähnt, nämlich alle. Die haben Sie ja alle in Ihrem Berufsleben begleitet.
Ich habe da sehr unterschiedliche Erlebnisse natürlich gehabt, auch in unterschiedlichen Funktionen. Also mein Verhältnis als einfacher Hörfunkmoderator und Reporter zu meinem ersten Intendanten Walter Steigner war naturgemäß ein anderes als zu seinem Nachfolger Franz Barsig, bei dem ich sowohl Personalratsvorsitzender als dann auch stellvertretender Vorsitzender des SAP-Verwaltungsrates war und in dieser Funktion die Haushaltsberatung des SAP sogar leiten durfte. Das galt bei Barsig und bei Haus aber auch dafür, dass ich als Leiter der ARD-Gemeinschaftseinrichtung ARD-ZDF-Videotext mit Sitz beim SFP einen ständigen, dauerhaften, intensiven Kontakt zu den anderen ARD-Intendanten hatte und natürlich auch zur Fernsehprogrammkonferenz der ARD und ebenso etwa zum Intendanten Stolte oder Karl Günther von Haase beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Es waren alles Männer und in der Rückschau muss ich sagen, dass wir zumindest an diesen Männern, nehmen wir mal diese drei, Steiner, Barsig, Haus, dass wir an diesen Männern nicht festmachen können, dass Frauen, die zwar auch alles können, und die auch in den unteren Bereichen des SFP, das weiß ich aus der Personalratszeit, oft benachteiligt wurden, dass Frauen etwa alles besser gemacht hätten. Diese drei Intendanten, Steigner, Barsig, Haus, waren Glücksfälle für den SFP. Bei allem, was da auch schiefgelaufen ist. Also die letzten zwei Amtsjahre von Intendant Haus haben ihm den Beinamen Cunctator, vornehmer Beiname, lateinisch, der Zögerer, eingebracht. Das war auch der Grund, weshalb er nicht wiedergewählt wurde und weshalb der Schlamassel dadurch anfing, dass mein Kumpel und Kollege Lothar Löwe, herausragender Journalist, aber natürlich kein Intendant, zum Intendanten gemacht wurde. Also spielen auch die Fälle und Zufälle. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass alle auch in der Politik, von Landowski bis Detlef Prinz, selbst Anke Martini, die in Rundfunkfragen, obwohl sie mit Peter Glotz mal verheiratet war, nicht allzu viel Ahnung hatte, dass die alle sich ehrlich große Mühe gegeben haben und dass der SFP gerade von solchen Persönlichkeiten unglaublich profitiert hat.
Der Sender Freies Berlin hat fast 50 Jahre existiert, von 1954 bis 2003 und ist einer neben dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg Vorgängersender des Rundfunk Berlin Brandenburgs. Welche Werte sollte man im Rundfunk Berlin Brandenburg aus der Zeit des SFB höher halten heute?
Also da tue ich mich als einer der berühmten Älteren unglaublich schwer. Denn nicht nur in der Bibel steht ja, alles hat seine Zeit. Der SFB passte genau in diese Zeit, 61 bis Mauerfall. Und wir wissen auch genauso, dass die Tage von heute, wo wir jammern und meckern und unzufrieden sind oft, dass die Tage von heute die gute alte Zeit von morgen sein werden, der man dann nachtrauert. Nein, das Buch und meine Einstellung, das ist kein nostalgischer Trauergesang, wo ich sagen würde, ach, der tolle SFB, und der war toll, ohne jeden Zweifel, ach, und das müsste doch der RBB, wie man es oft hört, oder der tolle Rias, den wollen wir gar nicht auslassen, der RBB weitermachen. Das geht gar nicht. Wichtig sind, dass die journalistischen Grundsätze, das Handwerkliche, gepflegt wird und praktiziert wird. Wichtig ist auch, was mir in einer Runde mit Horst Bosetzky, Wolfgang Rahnemann und Marlies Menge gesagt hat in der Abendschau. Sie wünscht sich und wir wünschen uns, dass die Berichterstattung, dass alle Sendungen weniger irrational sind, sondern sachbezogen, weil schon die Politik ohnehin und auch die Medien viel irrationaler geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Und das ist ja das Schöne beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht in einzelnen Sendungen, da wäre es Quark, obwohl das manchmal fordert, aber das in der Gesamtheit des Programms und der Sendung die Ausgewogenheit beachtet wird, dass die Meinungen zu Wort kommen und dass der RBB, was ich auch heute durchaus sehe, der SFB konnte da erfolgreicher sein, weil die Welt einfacher war, dass der RBB aber zur Identitätsstiftung und zum friedlichen Zusammenleben in dieser Stadt, in diesem Land Gutes und viel beiträgt.
Warum war der RIAS im Gegensatz zum SFB der Frontstadtsender, wohingegen der SFB eher in Berlin als Rotfunkanstalt bekannt war?
Also, was ich nicht gerne mache, um das offen zu sagen, ist mich mit solchen transparentartigen Sprüchen von Leuten auseinanderzusetzen, die damit, wie wir es ja heute auch haben, ob Facebook oder Twitter, irgendwelche ideologischen Scharmütze austragen wollten. Also der SFB war nie ein Rotfunk, weil nämlich man darauf geachtet hatte, kann man auch wieder gut oder schlecht finden, wenn die SPD regiert, musste der Leiter der Abendschau CDU-Mitglied sein. Da haben die sich strikt dran gehalten. Und der RIAS, ein Frontstadtsender, der hat nicht mal beim Aufstand des 17. Juni 1953, wenn ich die Worte von Peter Herz und Egon Bahr, damals Chefredakteur des RIAS in Erinnerung habe, die hatten nicht mal an diesem Tag auf den Käse hauen dürfen, weil die Amerikaner gesagt haben, komm, cool down, hetzt nicht die Leute in der DDR auf. Also vom Frontstadtsender war da wirklich nichts zu spüren. Und auch die Menschen, die da agierten, Hubert Lochner etwa, das waren so vernünftige und zurückhaltende Leute, dass man manchmal auch wirklich sagen konnte, my goodness, ihr seid ja relativ zahm. Hinzu kam übrigens, dass der RIAS, und das war unbedingt seine Stärke, in der gesamten deutschen Rundfunkgeschichte, der hat so intelligente, geniale Mitarbeiter, dass er nie auf plumpe Propaganda zu verfallen brauchte. Der hatte Günter Neumann mit den Insulanern. Das fing sogar bei Fritz Genscher als Onkel Tobias an. Der hatte in der politischen Berichterstattung Egon Bahr, Klaus Spilling, der hatte im Hörspiel Erik Ode und Hans Korngiebel. Er hatte wunderbare Leute. Er hatte Friedrich Luft. Die Kultur wird heutzutage in den Auseinandersetzungen, gerade wenn es um Migration, unterschiedliche kulturelle Welten geht, ja viel zu wenig berücksichtigt. Er hatte gerade in diesen Bereichen einen solchen Fundus an derart guten, genialen, großartigen Menschen, die für den RIAS gearbeitet haben, sodass der Begriff Frontstadtsender eigentlich, wenn man sich die Sendung anhört, schon von selbst sich lächerlich macht.
Noch kurz zum Schluss, das Buch SFB Mon Amour, warum haben Sie es geschrieben? Was waren die Beweggründe?
Ganz zwei Beweggründe, erstmal einen ganz sachlichen. Es ist nämlich bislang über den SFB und seine Geschichte, seinen Werdegang, seine Rolle für Berlin-West und für ganz Berlin kaum etwas Nennenswertes geschrieben worden. Ich habe zu meinem Verleger gesagt, überhaupt nichts geschrieben worden. Stimmt wahrscheinlich nicht ganz, aber darauf ist er sofort angesprungen. Das Zweite war, dass ich nicht will, nicht wollte und nicht will, dass es alles irgendwie und irgendwann in diesem ganzen Nebel des Alltags verloren geht. Die Personen nicht verloren geht, die dort gewirkt haben, und diese Institution nicht verloren geht. Ich habe es geschrieben als eine Antwort und ein Ankämpfen gegen das melancholisch leicht pessimistische Wort, das sich über alles Gewesene das Leben legt und es ganz tot macht. Ich wollte nicht, dass der SFB auf diese Weise aus der Erinnerung verschwindet und etwa wirklich zu einer historischen Leiche wird, wo die einen sagen Frontstadtsender, die anderen Rotfunk und die dritten noch irgendeine dämliche Bemerkung über eine solche Kulturinstitution machen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Alexander Kulpok, SFB, Mona Moore, die Geschichte des Senders Freies Berlin, 1954 bis 2003, 288 Seiten, 18 Euro, Verlag ist der Vergangenheitsverlag Berlin und erschienen ist das Buch am 18. September 2019.